Breakthrough und Reisen. Lukas 1, Vers 32. Da heißt es, dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Und der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Wir sind nicht verpflichtet, vom Wort Gottes her, am Weihnachtsfest über die Ankunft Jesu in der Krippe als Kindlein zu sprechen. Wenn wir Gottes Wort überhaupt untersuchen, dann haben wir sein Gedächtnis nicht zur Krippe hin, sondern zu seinem Tod. Unsere Gemeinschaft ist keine Krippengemeinschaft, beachten wir. Und wir bedauern die Gläubigen, die an der Krippe sich aufhalten, denn sie bleiben dort stehen. Und da sieht man diesen Menschen auch geistlich an. Es sind Buchstaben verwechselt, grippale Angelegenheiten. Wir haben es hier zwar mit dem Kommen Jesu in der Erniedrigung im Fleische zu tun. Und ohne die Ankunft Jesu im Fleische kein Kreuz. Das ist uns klar. Aber wir sollen nicht, wie es die religiöse Welt tut, zu Weihnachten dieses Weihnachtsfest, dieses religiöse Fest feiern. Das hat Gott einer religiösen Welt mit überlaufenden Schaufenstern vorbehalten. Das hat mit Jesus nichts zu tun. Es ist eine abscheuliche Angelegenheit, was man da herausgemacht hat. Ich möchte das heute so deutlich formulieren, damit wir wissen, in welch einer Beziehung wir zu Jesus gefunden werden, in diesem ganzen religiösen Tingeltangel von Weihnachten. Gottes Wort, Neuen Testament, hat uns ja noch nicht einmal eine Weisung für einen solchen Feiertag gegeben. Ist uns das klar? Wir haben Neuen Testament nicht eine Weisung zu Feiertagen. Wir haben nur einen einzigen Tag in der Woche, der uns benannt ist, der herausgenommen ist, an dem das Gedächtnis des Herrn seines Todes gedacht werden musste. Das war der erste der Woche. Der Sonntag. Und wir danken dem lebendigen Gott, dass er in barmherziger, fürsorglicher Art uns den Sonntag erhalten hat, seiner zu gedenken. Und ich möchte das Bild geradezu abrunden, indem ich sagen kann, dass wir, die wir ihm gehören, die wir sein sind, seine Ankunft im Gedenken seines Todes auch weihnachtlich allsonntäglich mit eingeschlossen haben. Wir gedenken ihn nicht im Jahr einmal, sondern allwöchentlich an diesem Wochenersten, den wir heute hier zusammen erleben können, in der ersten Stunde Brechen seines Leibes, in der Dahingabe seines Leibes, in das Dahingegeben seines Leibes, dann am Kreuz den höchsten Ausdruck. Aber sein Dahingegebensein begann einstmals im Fleische, dort in Bethlehem. Aber wir wollen uns heute nicht über Weihnachten unterhalten, sondern wir wollen heute etwas sehen, auch wenn es ein etwas schwerer Stoff heute ist, und zwar Jesus in der Beziehung zum Thron gebracht. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir darüber Bescheid wissen. Es ist von der Lehre her außerordentlich. Und leider finden wir nur so wenige Gläubige, die sich mit den tieferen Gedanken der Mitteilung der Heiligen Schrift überhaupt beschäftigen. Wir haben hier in Lukas 1 also gelesen, dass er groß sein soll und Sohn des Höchsten genannt werden wird und Gott, der Herr, ihm den Thron seines Vaters Davids geben wird. Damit wird offenbar, dass dieser, der Höchste, Jesus, verheißen bekommen hat, auf dem Thron seines Vaters David zu sitzen. Das heißt, dass es nur ein solcher sein kann, der aus den Linden des David hervorgegangen ist. Und wir wissen genau, dass sowohl Maria als auch Josef aus der Linie stammen, die wir die Davidsche nennen. Wir schlagen nun zwei Bibelstellen auf im Alten Testament, und zwar, die uns das jetzt als Grundlage erst bestätigen sollen. Und zwar Hesekiel 37, und da lesen wir zwei Verse. Hesekiel Kapitel 37, den Vers 24 und 25. Da steht geschrieben: Und mein Knecht David wird König über sie sein. Und sie werden allesamt einen Hirten haben. Und sie werden in meinen Rechten wandeln. Und meine Satzungen bewahren und sie tun. Vers 25. Und sie werden wohnen in dem Lande, das ich meinem Knecht Jakob gegeben, worin eure Väter gewohnt haben. Und sie werden darin wohnen. Sie und ihre Kinder und ihre Kindeskinder bis in Ewigkeit. Und mein Knecht David wird ihr Fürst sein ewig. Und die zweite Stelle, einen Vers in Hesekiel 34, und zwar den Vers 23. Dann sind wir so weit weg. Hesekiel 34, Vers 23. Und ich werde einen Hirten über sie erwecken, und er wird sie weiden, meinen Knecht David. Der wird sie weiden, und der wird ihr Hirt sein. Wenn das nicht Gottes Wort sagen würde, so etwas würde sich kein Mensch von Fleisch und Blut wagen. Und in keines Menschen Sinn würde solch ein Gedanke offenbar werden, jemals, was Gott laufend in seiner heiligen Schrift uns mitgeteilt hat. Durch die Ankunft Jesu auf dieser Erde ist praktisch eine im Alten Testament ausgesprochene Verheißung Wirklichkeit geworden. Und dieses Innehaben des Thrones durch den Sohn Davids, Jesus, finden wir ein Geschehnis des Wortes Gottes im Alten und Neuen Testament verbunden. Und das ist ein Geschehnis, die Zurückbringung Israel. Diese Zurückbringung Israels ist ein Vorgang, der sich auf einen längeren bestimmten Zeitraum erstreckt. Und schon heute sehen wir einen außerordentlich starken Zug unter den Juden nach dem Lande ihrer Väter. Wir könnten sagen, bereits seit Jahrzehnten. Aber wir dürfen wohl annehmen, dass nach der Aufnahme der Gemeinde durch die Wiederkunft Jesu der Rückstrom der Verstreuten Israels noch stärker sein wird. Wir lesen da gewisse Stellen in Jesaja 43, Vers 5 oder 49, Vers 17 bis 18
Oder Jeremia 23, Vers 3 oder 29, Vers 14 und so weiter und so weiter. Denn die Voraussetzung für die Herrschaft des Antichristen und die damit zusammenhängenden Vorgänge ist die Wiederherstellung Israels als eine Einheit des Volkes in Palästina. Diese Aussagen stehen also in einer direkten Mitteilung des Wortes Gottes mit den letzten Tagen zusammen verbunden. Und da heraus können wir erkennen, dass wir vor gewaltigen, unmittelbaren Ereignissen des Abschlusses der Gemeindezeit stehen. Nämlich, dass sich die Voraussagen der Wiederherstellung Israels bereits zu einem großen Teil vollzogen haben. Und genau das Vollziehen dieser letzten Tage ist gleichzeitig und damit in der Wiederherstellung Israels ein markanter Punkt. Alle zusammen, alle Geschehnisse zusammengefasst, finden wir im Bilde einer Auferstehung. Wir wollen das heute behandeln, damit Klarheit hereinkommt. Und zwar finden wir im Alten Testament drei Bibelstellen, von der wir nur dann die letzte wörtlich lesen. Und zwar die Zurückbringung ist also die Einleitung einer Auferstehung, die wir dann gleich behandeln werden. Und die dann schlussendlich mit dem Thron des Sohnes Davids endet. Die erste Bibelstelle in Jesaja 26, 8 bis 21. Die zweite Stelle in Hesekiel 37, 1 bis 14. Und die dritte Stelle, die wir hier lesen wollen, ist in Daniel 12, Vers 1 bis 3. Und ich darf sie lesen. Und in jener Zeit wird Michael aufstehen, der große Fürst, der für die Kinder deines Volkes steht, das ist Volk Israel. Und es wird eine Zeit der Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen ist, 70. Jahrwoche. Seitdem eine Nation besteht bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden, das ist das Volk Israel, nicht gemeint. Ein jeder, der im Buche geschrieben gefunden wird. Und viele von denen, die im Staube der Erde schlagen werden, erwachen. Diese zu ewigem Leben und jene zur Schande, zu ewigem Abscheu. In diesen drei Bibelstellen, von denen wir die letzte wörtlich verlesen haben, ist keineswegs die Auferstehung Gestorbener gemeint, dass wir das nicht verwechseln, sondern dieses Bild ist mehr dazu angewendet, auf das jetzt infolge seiner Zerstreuung unter die Völker der Welt gleichsam im Staube liegend oder im Grabe liegende Volk, das durch seine Zurückbringung und durch seine Wiederherstellung zu einem Volkskörper eine Auferstehung als Volk erlebt. Das ist ganz wichtig. Während wir in der Zeit der Gnade die Offenbarung Gottes in jedem einzelnen Herzen individuell gelehrt bekommen haben, so ist die Hinwendung Gottes zu Israel völkisch in der Ganzheit zu sehen. Wenn Israel gesegnet war, dann war ganz Israel gesegnet. Und wenn Israel im Gericht war, dann war ganz Israel im Gericht. immer in der Ganzheit gesehen, beachten wir. Das war auch bei der Sünde des Königs David so, als er die Volksmengen zählte, entgegen dem Willen Gottes, da musste ganz Israel geschlagen werden. Wir sehen aber auch auf der anderen Seite, welche Folgen es hat, wenn Vorsteher bei Israel, wie heute in Gemeinden, nicht treu den Weg mit dem lebendigen Gott stehen. Ja, heute ist es noch schlimmer. Da geht die Bibel so weit, nicht nur bei solchen, die vorstehen, sondern alle sind verbunden. Wenn ein Glied im Leiden ist, dann leiden alle Glieder mit. Und nicht allein die örtliche Gemeinde, sondern die Ganzheit der Gemeinde Jesu als solche. Wir haben es also hier mit der Wiederherstellung zu tun oder mit der Wiederrückbringung, Zurückbringung Israels, damit die Wiederherstellung geschehen kann, und sie wird verglichen mit einer Auferstehung des Volkes. Und in Hesekiel, dieser Hesekiel im 37. Kapitel, zeigt uns diese Wiederherstellung Israels im ganzen Umfang bis zur Vollendung unter der gesegneten Herrschaft ihres verheißenen Königs, nämlich Jesus, des Messias. Danach lässt sich die Frage, ob die erste Auferstehung mit der Entrückung jener Zurückbringung vorangehen, nicht mit Ja oder Nein beantworten, weil die Zurückbringung des Volkes Israel ein Werk Gottes ist, welches seit Jahrzehnten läuft und den Höhepunkt über die Gemeindezeit hinaus in der 70. Jahrwoche erreichen wird. Danach wird aber zu jener Zeit, wenn Hesekiel 34, Vers 23 und Hesekiel 37, Vers 24 und 25 in Erfüllung gehen wird, David auferstanden sein. So heißt es. Aber mein Knecht David, in den genannten Bibelstellen, bezieht sich nicht auf den König David in Person, sondern auf den Herrn Jesus. Wie viele Stellen des Wortes Gottes dies bezeugen. Gott hatte dem König David keineswegs verheißen, dass er persönlich in dem zukünftigen Reiche in fleischlich-leiblicher Person wieder herrschen solle, sondern dass er, Gott, ihm ein Haus machen und einen Samen nach ihm erwecken wolle und dass sein Haus und dass sein Königtum und dass sein Thron fest sein solle auf ewig. Das hatte Gott verheißen. Also bezieht sich der Ausdruck König David oder Same David oder Königreich David oder Thron Davids auf den Samen nach David. Wir lesen das insbesondere in 2. Samuel 7, Vers 11 bis 16 oder 1. Chronika 17, Vers 11 bis 14. Von dem gleichen Geschehnis redet aber auch neutestamentlich der große Apostel Petrus in der Apostelgeschichte 2, Vers 30 und sagt, dass Gott dem David geschworen hatte, hat den Schwur getan, diesen David, von der Frucht seiner Lenden auf seinen Thron zu setzen. Das ist Jesus. Und dass damit der Herr Jesus gemeint ist, sehen wir aus vielen, vielen Bibelstellen. Ich darf nur einige wenige zitieren. Psalm 2, Jesaja 9, Vers 6 bis 7,
Jesaja 11, Vers 1 bis 10, Jeremia 23, Vers 5 bis 6 oder Jeremia 33, Vers 14 bis 16, wie auch in Daniel 7, Vers 13 bis 14 und neutestamentlich auch hier die verlesene Bibelstelle in Lukas 1 von Vers 31 bis 33. Wo dieser Engel Gabriel zu Maria sagt: Du sollst seinen Namen Jesus heißen. Das ist der, der auf dem Throne David sitzen soll. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Unser Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakob herrschen in die Zeitalter, und seines Reiches wird kein Ende sein. Und damit wollen wir jetzt hin. Letzteres Wort wird kein Ende sein in Bezug auf den Thron und in Bezug auf die Herrschaft, wird in Erfüllung gehen, wenn der Herr Jesus wiederkommt, und zwar in Macht und Herrlichkeit. Zweites Wiederkommen Jesu zur Aufrichtung seiner Königsherrschaft hier auf dieser Erde. Nach der 70. Jahre. Dann wird der Thron des Königtums in Jerusalem sein. Wird in Jerusalem wieder der Thron Jehovas sein, von dem wir im Alten Testament lesen. Und das ist ganz wichtig. Daran knüpfen wir jetzt an. Und zwar der Thron Jehovas in Jerusalem, wie es vor dem war, auf dem die Könige Israels als seine Stellvertreter saßen, was geradezu in David und Salomo besonders hervortritt. Dazu können wir zu Hause drei wichtige Bibelstellen lesen. 1. Chroniker 28, Vers 5, 1. Chroniker 29, Vers 23 und 2. Chroniker Kapitel 9, Vers 8. Dort wird uns das ganz klar präzis mitgeteilt. Das heißt also, David, Salomo und die dann folgenden Könige saßen als Stellvertreter Gottes auf dem Thron Jehova. Denn bevor das Volk Israel einen König begehrte, war Jahwe König über Israel, 5. Mose 33, 5. Dieses Er, welches wir dort finden, bezieht sich nicht auf Mose, sondern auf Jehova von Vers 2 und Vers 3. Wie auch in 4. Mose 23, Vers 21b und 1. Samuel 8, Vers 7 und 1. Samuel 12, Vers 12. Dann, als das Volk einen König begehrte, wie es heißt, gleich allen Nationen, einen sichtbaren König zu sehen, wie die Heiden, da erfüllte Gott ihr Begehren. Der Thron, auf dem diese Könige saßen, war aber der Thron des Königtums Jehovas, der Thron Jehovas, wie obige Stellen in 1. und 2. Chroniker zeigen. Dieser Thron Jehovas mit Stellvertretern als Menschen ist aber infolge der Untreue, des Ungehorsams und des Unglaubens Israels diesem genommen worden. Und daraufhin hat Gott die Herrscher des Thrones Jehovas, beachten wir, den Nationen übertragen. Mit Nebukadnezar anfangend in Daniel 2, Vers 37. Das steht. Während dieser Zeit der Thron Jehovas von der geistlichen Seite von Gott her in die Himmel aufgenommen und verlegt worden ist, so ist der sichtbare, symbolische Ausdruck der Stellvertretung nun von Israel wegen der Untreue auf die Heiden gleich übergegangen. Wenn er einmal besudelt wird, dann offen. Und weil der geistliche Gehalt des Thrones Jehovas in die Himmel verlegt worden ist, finden wir in dem Buche Daniel, interessant, Gott als den Gott des Himmels. Das fängt an. Und wie es in Daniel heißt, dass die Himmel herrschen. Und immer wieder den Hinweis auf den Himmel, wie wir zum Beispiel in Daniel Kapitel 2, Vers 19, Vers 28, Vers 37, Vers 44, wie auch in Daniel Kapitel 4, Vers 26 und so weiter finden. Diese Zeit der Herrschaft der Nationen wird zu Ende kommen, und zwar sobald der Herr kommt und seine Herrschaft antritt, was wir in Daniel 2, Vers 44 bis 45 oder in Daniel 7, Vers 13 bis 27 sehen. Dann wird der Thron Jehovas wieder zu Jerusalem sein und werden die darauf bezüglichen Verheißungen erfüllt werden. Aber wie es einst in den Tagen des Königtums war, dass Jehova einen Vertreter auf seinem Thron hatte, so wird es auch dann wieder sein. Ich darf hier etwas dazu sagen. Unter den Gläubigen kursieren ja die sonderbarsten Vorstellungen mit Aussagen und Behauptungen, ohne dass dabei Gottes Wort zurechtkommt. So finden wir immer wieder eine falsche Auslegung, dass der Herr Jesus auf dieser Erde im Fleisch im tausendjährigen Reich herrschen wird. Das stimmt nicht. Diese Aussage gibt es nirgends, aber das Gegenteil davon steht überall geschrieben. Und es ist nun schon eine vage Angelegenheit, wieder den Stachel zu lecken, wie der Apostel Paulus sagt. Der Herr Jesus kam als der Messias auf diese Erde im Fleische vor bald 2000 Jahren, um das millenäische Reich aufzurichten. Eigens dafür hatte er das Reich, das Evangelium des Königreiches verkündigen lassen. Aber so wie man ihn, den Messias, verwahrt, so verwahrt man auch das damit oder mit ihm verbundene Evangelium. Und dadurch wurde die Gnade, die Israel geschenkt war, denn der Herr Jesus kam nicht zu den Heiden, sondern er kam zu dem Volk Israel. Die Bibel drückt es aus, er kam in das Seinige. Und weil er ein Hebräer war, war diese Gnade des Empfanges des Messias Israel geschenkt und nicht den Heiden. Und so wird dieser nun, der verworfen worden ist, als Messias, als König Israel, denken wir an die Überschrift des Kreuzes, als König verworfen, er wird nie wieder leiblich fleischlich kommen. Das soll sich ja niemand einbilden. Und weil nun das Wiederkommen dieses Messias nicht mehr in der alleinigen Person des Messias geschieht, sondern er kommt mit seinen heiligen Tausenden, so sagt Vareno im Neuen Testament ausgedrückt, so ist der geistliche Christus wir. Das würde bedeuten, dass auch wir wieder im Fleische zurückkehren müssten. Solch ein Unsinn gibt es in der ganzen Bibel.
Jesus wird also wieder kommen,
er das Haupt und wir seine Glieder nach der Lehre des Neuen Testaments im Epheserbrief, und wir werden nicht im Fleische, auch das Haupt nicht mehr im Fleische, hier auf dieser Erde unsichtbar herrschen, wie jetzt die Engel für uns unsichtbar sind, dann so für die Bewohner des tausendjährigen Reichs. So, damit ist Christus, der Messias, im Fleische verworfen, nicht wieder im Fleische kommen, das sagt auch die Bibel, dass er nicht nochmal, die würden ihn nochmal leiden lassen wollen, aber im Fleische, welches die Kraftlosigkeit ausdrückt, wird er nicht mehr kommen. Er wird nicht mehr in Armut erscheinen, sondern in großer Gewalt und in großer Macht, in der Herrlichkeit seines Vaters, sagt die Bibel, und das ist etwas ganz anderes. Damit werden wir mit ihm kommen und herrschen, unsichtbar für das menschlich-fleischliche Auge. Und was geschieht mit dem Thron? Darum sagt der Herr, dass andere mit ihm auf dem Throne sitzen werden. Welche denn? Auf 12 Thronen. Zu herrschen, zu richten, die 12 Stämme Israels, die auf diesen Thronen sitzen, werden auch solche sein, die leiblich da sind, im Fleisch. Dazu kommen wir jetzt. Das der Herr Jehova in der Zeit des millenäischen Reiches einen Vertreter auf seinem Thron oder damals schon einen Vertreter auf seinem Thron hatte, so wird es auch dann im millenäischen Reich wieder sein. Wir werden gleich sehen. Wie aus Hesekiel ganz klar ersichtlich ist, nämlich einen leiblich sichtbaren Stellvertreter. Denn dort wird von dem zukünftigen Fürsten gesagt, dass er Land als Eigentum bekommen soll. Hesekiel 45, Vers 7 bis 8. Dass diesem Vertreter und Fürsten ein Hebopfer gegeben werden soll und ihm gewisse Opfer obliegen, das lesen wir in Hesekiel 45. Vers 13 bis 17. Sogar steht dort, dass er, dieser Fürst, der dann die Stellvertretung für die Sichtbaren übernimmt, für sich und für das Volk einen Farren als Sündopfer opfern soll. 45 Vers 22. Ferner, dass er anbieten soll, dieser Fürst, in 46 Vers 2. Und endlich ist von seinen Söhnen geredet, als Fürsten, in 46, 16. Alle die Dinge, die auf den Herrn Jesus selbst gar nicht anwendbar sind. Aber auch in Psalm 72, Vers 15 kommt der Gedanke an einen menschlichen Vertreter des Herrn auf dem sichtbaren Throne zum Ausdruck in den Worten: Und man wird beständig für ihn beten. Das ist niemals der Herr Jesus. Der braucht unsere Gebetshilfe nicht mehr, um den Auftrag des Vaters im millenäischen Reich durchzuführen. Er kommt in der Gewalt des Vaters. Der braucht nicht mehr unsere Fürbitte. Er braucht höchstens oder ihm wird höchstens Anbetung gebracht, aber nicht mehr unsere Fürbitte. Das war's.
Aber er, der Herr Jesus selber, als der kommende König, er wird hier König sein, vor dem sich alle beugen, um diese Anbetung entgegenzunehmen, nicht fürbitten, Anbetung entgegenzunehmen, wie wir in Zephania 3, Vers 15 lesen, oder in Zacharja 9, Vers 9 bis 10, oder in Zacharja 14, Vers 9 und Vers 16. Damit dürfte mir ganz klar gestellt sein, dass gerade das Herrschen des Himmels hier auf dieser Erde den letzten Ausdruck bekommt, in dem Christus, der Messias, für das menschliche Auge nicht sichtbar auf dieser Erde herrschen wird, wir mit ihm verbunden sind. Und dass dann in Jerusalem das Zentrum des unsichtbaren Messias sein wird, und für die Menschen, die nun nach Jerusalem den Tribut zur Stadt Gottes bringen, die einen sichtbaren König dort haben werden, er wird ihr Fürst genannt, für den viel gebetet werden muss, damit er kein dummes Zeug macht. Warum? Weil sie daran gedenken, dass die Fürsten einstmals, angefangen von David, in Sünde fielen und weil im tausendjährigen Reich auf die Sünde der Tod folgt. Darum die vielen Hinwendungen, dass für diesen sichtbaren Fürsten dann viel gebetet werden soll. Das etwa sind die Aussagen über die Dinge Jesu und in der Beziehung der kommenden Geschehnisse. Es ist hochbedeutend und hochinteressant für solche, die das Wort Gottes lieb haben, auch in der Tiefe. Und der Herr möchte Gnade schenken, dass wir nun heute etwas erkannt haben von dem, was Jesus beabsichtigte, als er hier im Fleisch erschien. Nämlich sein Reich aufzurichten. Das Reich heute ist nicht sein damals beabsichtigtes Reich. Das damalige Reich war, dass Jesus als König herrschen sollte. Und weil er verworfen wurde, wird der Herr demonstrativ dieses sein Herrschen fortführen im tausendjährigen Reiche für jene tausend Jahre. Heute herrscht der Herr Jesus nicht als König oder Messias. Es ist auch ein Reich, aber die Bibel nennt es das Reich des Sohnes seiner Liebe. Heute herrscht nicht die angekündigte Macht und Gewalt, in der er erscheinen wird, sondern damals kam er in einer Krippe liegen, im Ausdruck der Schwachheit und der Armut, tiefster Armut. Und das, was uns verheißen ist, ist hier nicht der äußere Reichtum, in dem die Kinder Gottes hier einhergehen sollen, sondern wir haben ein Vorbild in Christus. Das ist das Reich der Liebe Jesu. Dass es möglich ist, in tiefster Armut die Liebe Gottes zu geben. Er gab sie für uns. Und deshalb sollen wir seine Nachfolger sein. Nicht durch Millionäre, die wir sein sollen, nach Gottes Willen. Das wird der äußere Reichtum sein, er ist Israel beschieden. Israel gegeben. Interessant ist, dass nach dem Sündenfall, lesen wir, Gott den Erdboden verfluchte wegen der Schlange. Und dann nach dem Wassergericht, Gott sah, dass er Gott kein solches in 1. Mose 8 Vers 21, da hat Noah ein Brandopfer Gott dargebracht und da heißt es, und Jehova roch den lieblichen Geruch. Und daraufhin sprach Gott in seinem Herzen, nicht mehr will ich fortfahren, den Erdboden verfluchen, um des Menschen Willen. Er will es nicht mehr tun, im tausendjährigen Reich wird also durch die gewaltigen Segnungen der Fluch beiseite gesetzt sein. Der ist zwar noch da, aber er ist kraftlos gemacht. Denn Gott wird an dieser Erde seinen Fluch durch Feuer vollziehen. Aber es ist eine Gnadenfrist der Segnung gegeben für 1000 Jahre. Und deshalb, weil hier geschrieben steht in Vers 21, dass er hinfort nicht mehr die Erde oder den Erdboden verfluchen will, so haben wir einen Hinweis auf die kommende neue Erde. Dort steht geschrieben in der Offenbarung, da wird keinerlei Fluch mehr sein. Auch dann, wenn es sich um ein tausendjähriges Reich handelt, so ist zwar der Fluch nicht mehr wirksam, aber er lastet auf dieser Erde. Denn jeder, der sündigt, er muss sterben, bevor die Sonne aufgegangen ist, des neuen Tages, muss er sterben. Und wir sind so dankbar dafür, dass Gott uns hier ganz klare Mitteilungen gibt, dass wir gar nicht irregehen können, wenn wir uns allein auf sein Wort stützen und auf die Aussagen seines Wortes. Dass wir ein ganz Großes vor uns haben. Ich bin manchmal gehalten zu denken, ach, würdest du doch auch diese tausendjährige herrliche Zeit der Segnungen Gottes paradiesischer Art erleben. Aber Geschwister, wir haben weit, weit Größeres. Es ist nicht vergleichbar. Dort, wo wir sind, in dem Leben, in dem wir noch in dieser Zeit leben, da gibt es kein Sündigen mehr für uns. Das ist gar nicht mehr möglich. Das ist nur noch für die Menschen im Fleisch, weil also der Fluch zwar nicht unterdrückt ist, aber er ist noch da. Möglich. Aber dort, wo wir sein werden, bei unserem Herrn, mit unserem Herrn vereinigt, wir können nicht mehr sündigen. Gleich wie Jesus nicht sündigen konnte, weil er durch den Heiligen Geist gezeugt war. Und wir, und das ist die große Gnade der Gemeinde, wir sind wieder gezeugt durch den Heiligen Geist. Und diese neue Schöpfung hat Jesus uns gebracht. Bei den Bewohnern des Millenischen Reiches ist keine Geistschöpfung da, sondern sie empfangen ihn im Vorbilde der Alttestamentler von Propheten und Führern und Priestern. Wie der David. Er bekam diesen Geist Gottes auf Zeit. Wie der Saul, der erste König Israels, auf Zeit. Ja, der erste König hat noch nicht mal in ganz seinen Lebenszeiten diesen Geist erhalten können. Ein Bild auf das Israelitische im Millenischen Reich, wenn Jesus als König herrschen wird, dass dieser Geist auch wieder verlierbar ist, nämlich an denen, die das sünden. Und das war bei Saul erkennbar. Und darum wollen wir unserem Herrn Jesus recht dankbar sein. Gerade in den Dingen, in denen er uns ganz klar hier Mitteilung gemacht hat, wie wunderbar die Gnade ist, in die wir hineingestellt sind, durch sein Kommen und Leiden, durch sein Sterben am Kreuz. Und dass wir durch die neue Geburt, die Christus eingeleitet hat, indem er durch den Heiligen Geist im Fleische getäuscht worden ist, durch jeder von uns, die wir zur Wiedergeburt gelangt sind, einer, der eine Wiederzeugung durch den Heiligen Geist empfangen hat, allerdings heute noch im Fleisch sind. Das Fleisch legen wir ab, oder wir werden verwandt. Aber eins steht fest, Jesus kommt bald wieder. Und dann werden wir es erfahren, dass das, was wir hier in seinen Worten mitgeteilt bekommen haben, sich dann vollzieht in großer Herrlichkeit und Gnade. Nicht so sehr in Macht, sondern in der Liebe Gottes, in der Barmherzigkeit und Gnade, deren Gegenstände wir hier schon geworden sind. Aber dann werden wir es erfassen, wie Gott in der Seite nach seiner Liebe solches in seinem Herzen geschlummert hat, was wir uns nicht vorstellen konnten und was in unsere Sinne nie gekommen wäre. Und dafür wollen wir den Herrn preisen, ihn danken. Wir erwarten nicht den Herrn Jesus als Messias. Wir erwarten ihn
als den wiederkehrenden Herrn, um uns heimzuholen in das Haus des Vaters im Himmel.
Amen. Amen.